Ich hatte ja angesagt, dass in der Passionszeit in diesem Jahr wir verschiedene Aspekte des Leidens Christi betrachten wollen. Die sind ja ganz unterschiedlich und heute habe ich dafür einen Text ausgewählt, ein kurzes Stück aus dem Hebräerbrief. Ich lese aus dem Zusammenhang Kapitel 12, 1 bis 3. Das ist auch schon ein kurzes Stück, aber eigentlich geht es mir nur um den Vers 3. Der Apostel schreibt, darum auch wir. Also er knüpft da an den Text in Kapitel 11, das eine Zusammenstellung der Glaubensvorbilder im Alten Testament. Nicht? Abraham durch den Glauben gerecht, durch Noah, und da werden sie alle aufgezählt. Nicht alle, aber einige wichtige Personen. Und dann schließt er daran an, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns abtun, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und jetzt kommt der Vers, um den es mir besonders geht. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Herr Jesus Christus, man hat dir damals so viel widersprochen und zu allen Zeiten und so auch heute. Hilf, dass wir zu denen zählen, die sich von dir belehren lassen. Hilf aber auch, dass wir dir nicht nur zustimmen, sondern auch gehorchen. Heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Menschen, die sind irgendwie, die wissen immer alles besser. Das ist schwierig, wenn man mit Leuten zu tun hat, die immer alles besser wissen. Dann hat man irgendwie ein Gespräch und schon ist Widerspruch da und da sagen sie nein und da haben sie ihre Ideen und es ist dann alles anders und es ist mühsam und schafft Verdruss. Aber wenn zum Beispiel, zum Glück ist das jetzt in unserem Falle nicht so, aber wenn es zum Beispiel die eigenen Kinder sind, die immer im Widerspruch zu den Eltern sich befinden und dann die Eltern sehen, das führt sie alles auf einen ganz schlimmen Weg. Und dann sieht man, sie werden scheitern auf diesem Weg. Aber alles reden hilft nicht, nicht? Ist das schmerzhaft. Und wenn Kinder sich dann ganz gründlich zugrunde richten, weil sie einen schlechten Weg wählen und immer im Widerspruch sind zu ihren Eltern, weil sie alles besser wissen und sich ruinieren, dann ist das richtig leidvoll für Eltern. Und so ist das bei Gott, dass er durch den Propheten Jesaja zum Beispiel schon das Volk Israel aufruft, durch diesen Propheten, und sagt, ihr habt mir Mühe gemacht. Oder er spricht immer das Volk Israel in der Einzahl an, denn du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Das finde ich eine interessante Aussage, weil Gott überhaupt gar keine Mühe hatte, zum Beispiel das Volk aus Ägypten zu führen. Mit großen Plagen und Machtdemonstrationen, nicht gegenüber dem Pharao. Und dann der Weg durch das Schilfmeer, das war keine Mühe für Gott, das Meer zu teilen. Oder in der Wüste für so viele Menschen Brot herbeizuschaffen. Oder Wachteln, das war keine Mühe für Gott, sie dazu ernähren. Oder sie in das verheißene Land hineinzuführen, so vielen Feinden zum Trotz, war keine Mühe für Gott. Aber er sagt, du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Und wir lesen im Alten Testament, in den Geschichten, in den Mosebüchern, wie auch Mose ja geseufzt hat unter der Last dieses Volkes. Da schüttet er sein Herz aus vor Gott und sagt, es ist mir zu schwer, die Last dieses Volkes, was du mir hier aufgebürdet hast. Und dann sandte Gott so viele Propheten immer wieder, aber es nützte nichts. Und sagt dann im Propheten Hesekiel, Kapitel 12, mehrfach, ihr seid ein Haus des Widerspruchs. Ihr seid ein Haus des Widerspruchs. Immer widersprechen sie, ein Volk, das immer den Irrweg sucht. Und das ist der Hintergrund dann auch für das Weinen Jesu. Wir hatten ja diesen Text vor 2 Wochen, dass Jesus weint über Jerusalem und sagt, ich wollte euch so oft versammeln, deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln, aber ihr habt ja nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt, bis heute nicht, ein Haus des Widerspruchs. Und da tritt also Jesus auf und sie widersprechen ihm und wussten alles besser. Und das ist in der Tat eine Seite des Leidens Christi. Und zwar bevor er nach Jerusalem kommt und dort gefangen gesetzt wird. Wenn wir die Evangelien mal unter diesem Aspekt lesen, dann sehen wir doch, dass Jesus unter diesem Widerspruch immer zu leiden hatte, wenn er zum Beispiel Kranke am Sabbat geheilt hat. Ist das nicht schrecklich, dann Widerspruch zu bekommen für das an sich Gute, wo man Gottes Güte zeigt und sagt, das Reich Gottes ist nahe, es ist mitten unter euch, sagt er ja, das Reich Gottes ist mitten unter euch und dann konnten sie es sehen, mit Händen greifen und dann ist aber nicht Dankbarkeit und Freude, sondern Widerspruch, das ist doch entsetzlich. Und wenn er sich den Sündern zuwandte und ihnen Gnade brachte, kein Jubel darüber, sondern Kritik, Hass. Und wenn er dann Kritik äußerte an der rein äußerlichen Religion, geht zu einem Pharisäer und ganz bewusst macht Jesus die rituellen Reinigungen nicht, das Händewaschen und was sie da alles zelebrieren. Ich glaube nicht, dass Jesus das vergessen hatte. Hat er schon absichtlich nicht gemacht, weil er wusste, dieses Gespräch wird jetzt wichtig werden. Und dann kommt es ja auch, nicht? Deine Jünger, du, warum esst ihr mit ungewaschenen Händen? Und dann spricht er über die äußere Religiosität, wo nach außen hin alles immer so genau beachtet wird, die Formen und Zeremonien, aber im Inneren stimmt es nicht, war ja letzte Woche das Predigtthema, nicht? Und da äußert er diese Kritik und was hat er? Widerspruch. Widerspruch und oftmals ja keinen offenen, sondern den Widerspruch, der noch viel gefährlicher und bösartiger ist, wenn er so schwelt. Das kennen wir auch, nicht? Wenn Leute einem offen widerstehen, dann kann man wenigstens noch mit ihnen streiten. Aber wenn man merkt, dass sie sich innerlich distanzieren und dann das hinten herum geht, ist unerträglich. Man kann das dann nicht greifen, nicht? Das hat Jesus alles erlebt. Und wenn er die Menschen auf den wahren inneren Zustand ihres Herzens hinwies, Widerspruch. Und wenn er ankündigte, dass er sein Leben geben würde, Widerspruch, und zwar von seinen engsten Freunden. Und da musste er seufzen und seufzen. Immer Widerspruch. Und über Jerusalem seufzt er und sagt, ach, wenn du das doch erkenntest, was zum Frieden dient. Aber jetzt ist es deinen Augen verborgen und du widersprichst alle Zeit. Und so ist das auch heute, dass Jesus diesen Widerspruch natürlich erduldet aus der Welt. Die Welt ist voller Suche nach Frieden und Harmonie. Und Jesus sagt, wenn du es doch erkenntest, was zum Frieden dient. Aber die Menschen erkennen es nicht. Sie suchen an anderen Stellen, im Wellness, im Feng Shui oder im Reiki und was nicht alles, suchen sie Harmonie und inneren Frieden. Aber den durch Jesus gewiesenen Weg suchen sie nicht, wenn er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und richtet den Blick darauf, dass mit uns etwas nicht stimmt, aber unsere Welt ist ganz anders getrimmt. Da heißt es nicht, mit mir stimmt etwas nicht, sondern da heißt es, die Umstände sind schlecht, die Eltern waren schlecht oder die Arbeitskollegen waren schlecht oder meine Familie, die anderen sind es immer schuld. Da ist Selbstbehauptung und Selbsterlösung und Selbstoptimierung, das wird uns überall verkündigt. Das ist der Weg, den die Welt geht, in Widerspruch zum Evangelium. Und Jesus aber sagt, lernt von mir, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber man sucht lieber bei Buddha oder im psychologischen Motivationstraining, gräbt da herum, was war alles in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit, warum es mir jetzt so schlecht geht. Ist nicht der von Jesus gewiesene Weg. Und wir müssen aber aufpassen, dass wir den Widerspruch nicht so schnell bei den anderen suchen, bei denen, die draußen sind in der Welt, sondern es dringt ja in die Gemeinden ein. Diese Form des Widerspruchs gegen das, was Jesus sagt, ist ja mitten in den Gemeinden heutzutage, nicht? Wo vielfach die Psychologie und Erkenntnisse, die man so in der Welt hat über das Leben und warum es Menschen geht, wie es ihnen geht, hineinnimmt in die Gemeinde. Nicht mehr das Programm Christi. Nicht mehr schau doch weg von dir und schau auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, wie wir gelesen haben im Hebräerbrief. Ne? Auf ihn zu schauen, nein, schau in dein Leben und wühle in deiner Vergangenheit herum. Ich kann das nirgends in der Bibel lesen, dass Jesus uns den Weg weist zu sagen, wühle in deiner Vergangenheit herum und was dir alles widerfahren ist und kümmere dich um dich selbst. Und dann kann ich nirgends lesen. Aber das ist das Programm der Welt. Und es kommt in die Gemeinde hinein. Und es ist Widerspruch. Widerspruch. Der Apostel im Hebräerbrief sagt, der so viel Widerspruch erduldet hat von den Sündern. Seht ihr, und das ist im Volk Gottes und nicht bei denen, die draußen sind. Ein harter Widerspruch. Die Bibel beschäftigt sich viel mehr mit dem Widerspruch, der drinnen ist im Volk Gottes, als mit dem Widerspruch, der in der Welt ist. Das ist doch auch gar nicht das Thema. Das wissen wir alle, dass die Welt, die ungläubige Welt von Gott nichts wissen will und von Christus. Das ist doch kein Geheimnis. Das ist doch nichts Besonderes. Da muss man sich doch nicht wundern und auch nicht ärgern und daran muss man auch nicht leiden. Aber was im Volk Gottes und in der Gemeinde los ist, das ist wirklich ein Problem. Und deswegen sagt der alte Simeon über das Kind Jesus, als die Eltern Jesus zum Tempel bringen, nicht? Wisst ihr, was Simeon sagt? Der Lobgesang des Simeon. Jawohl, genau, das dachte ich mir, dass die Gemeinde das weiß. Nicht? Nun haben meine Augen dann das Heil Gottes gesehen. Nicht? Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Aber er sagt noch mehr. Er sagt über dieses Kind, dieser ist gesetzt zum Fallen und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Da hat der Simeon genau erkannt. Nicht? Jetzt ist der Messias da, nicht Jubel, jetzt wird alles gut. Nein, der Messias ist da, Gott macht ihn zu einem Zeichen. Und was ist? Dem widersprochen wird. Wisst ihr, wir brauchen überhaupt gar nicht danach gieren, dass Gott irgendwelche Zeichen und Erweise der Richtigkeit unseres Glaubens liefert. Das hat er alles getan. Hunderttausendfach in der Geschichte. Im Leben Jesu hat er es getan. Kann man denn deutlicher erweisen, dass in Jesus das Heil Gottes da ist, der Messias, als wenn Jesus Kranke gesund macht? Und hat es irgendjemanden dazu gebracht, wirklich sich zu beugen vor Jesus und ihm nicht zu widersprechen? Die hohen Priester widersprachen, die Pharisäer widersprachen und Schriftgelehrten und die Jünger selber widersprechen. Und Petrus sagt, das widerfahre dir nur nicht. Ich habe ja hier einen besseren Plan, Jesus. Und als Jesus weggeschickt wird und man ihm feindlich begegnet in einem Dorf, da wissen die Jünger Rat und sagen, ach Herr, wollen wir nicht sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre? Und Jesus sagt, wer ist Geist, Kinder seid ihr. Nichts verstanden. Im Grunde ist das auch eine Form von Widerspruch. Und deswegen, es ist Gottes Volk, das zu der Zeit damals noch ein Haus des Widerspruchs war. Wir sehen es bis heute, ein Haus des Widerspruchs. Sie wollen Jesus, den Messias, nicht. Aber die Frage ist ja, was ist mit uns? Wie gehen wir denn um mit den Worten Jesu? Lassen wir uns belehren? Oder belehren wir immer wieder Christus, indem wir zum Beispiel sagen, wenn wir in der Bergpredigt lesen, wie radikal das da alles ist, dann sagen wir, ja, aber. Wie Kinder, ne? Und was heißt das denn genau, wenn wir sagen, ja, aber? Man muss sich das einfach mal überlegen, das sind so ganz einfache Dinge. Wir sagen, ja, na klar, wir sollen segnen, die uns fluchen und all dies und die andere Wange hinhalten und so. Dann sagen wir, ja, aber. In diesem Falle oder so, was heißt das? Das heißt, wir sagen, Jesus, du hast hier etwas nicht bedacht. Es gibt hier eine Sache, die ich in die Waagschale werfe und die ändert alles, was du gesagt hast. Das ist Widerspruch. Ein Haus des Widerspruchs, ein Herz voller Widerspruch. Wie viel Widerspruch erfährt Jesus heute in seiner Kirche, die sich auf ihn beruft und hat nur andere und neue Ideen und Gedanken? Es gibt zwei Arten von Widerspruch, die zu unterscheiden sind, finde ich. Es gibt einen Widerspruch, den man einfach erdulden muss. Das ist zum Beispiel alles, was gegen unseren Glauben gerichtet ist und die Welt ist voll davon. Da kriegen wir Widerspruch über Widerspruch. Das müssen wir einfach hinnehmen, das ist so. Alle Angriffe, die sich wirklich um Jesu Willen auch gegen uns richten, das müssen wir einfach hinnehmen, das ist so. Jesus hat es auch erduldet, viel Widerspruch, viel Feindschaft gegen seine Botschaft, was er sagte, gegen seine Person, wer er war. Und das ist eigentlich auch nicht das wirkliche Problem, weil die Welt, in der wir leben, mit ihrem Widerspruch, die ist eigentlich lächerlich. Ich habe zum Beispiel heute Morgen etwas gelesen, da gibt es einen britischen Bioinformatiker, der heißt, wenn das jemand nachlesen will, könnte das finden, Aubrey de Grey. Und der sagt, wir können das Altern und alles verbessern und aufhalten und es ist bald möglich, dass die Menschen nicht nur 120 Jahre alt werden. Also wenn sie sich gut ernähren und wenn Medizin eben alles ausschöpft, was da denkbar ist, dann kann man ja bis in die Zellen hinein umprogrammieren und so, ne, schleust man da Gene ein und so, sondern dann kann der Mensch vielleicht 1000 Jahre alt werden. Das sagt ein Wissenschaftler. Und alle staunen und nicken. Aber wenn die Bibel uns berichtet, dass vor der Sintflut Menschen fast 1000 Jahre alt wurden, dann spottet die wissenschaftliche Welt seit Jahrzehnten darüber und sagt, die Bibel ist ein Märchenbuch. Also was bei Gott nicht geht und was in der Bibel ein Märchen ist, das kann aber dieselbe Wissenschaft als potenzielle Möglichkeit uns verkaufen, was bald sein wird, weil der Mensch das dann kann. Ach wisst ihr, der Widerspruch, der in dieser Welt ist, der ist so lächerlich. Das ist nicht unser Problem, nicht wirklich. Es sei denn natürlich, wir fürchten unseren Gesichtsverlust. Wenn wir natürlich im Kollegenkreis sagen, ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat und alle darüber lachen, haben wir ein Problem. Weil das ist aber nicht, weil das so schwerwiegend ist oder so gefährlich, dieser Widerspruch, sondern weil es uns kränkt. Das ist das Problem. Ein schwierigerer Widerspruch ist die andere Seite. Ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Arten von Widerspruch. Den einen muss man einfach hinnehmen. Und da gibt es aber einen anderen, das ist der Widerspruch, der in der Gemeinde gegen das Evangelium und die Lehre des Evangeliums und der Apostel gerichtet ist. Und diesen Widerspruch müssen wir nicht hinnehmen, sondern dem sollen wir widerstehen. Der soll keinen Raum bekommen. Zum Beispiel Irrlehren in der Gemeinde, die gegen die Person Christi und sein Heilswerk gerichtet sind. Da lesen wir zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief, dass Paulus den dass Paulus dem Timotheus hier Folgendes schreibt: Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die es hören. Halte dich fern von ungeistlichem, losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Also macht Paulus ganz deutlich, nicht? Soll keinen Raum bekommen in der Gemeinde. Dann nennt er hier zwei Namen, Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und sie bringen einige vom Glauben ab. Hier soll Timotheus radikal widerstehen, es soll keinen Platz bekommen in der Gemeinde. Leute hier, Kapitel 3, Vers 7, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, diese Zauberer des Pharao, nicht, die da auch einige Spirenzchen machten, ein Wunder nachäfften, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Sie haben zerrüttete Sinne, untüchtig zum Glauben. Sie werden aber damit nicht weit kommen. Ich könnte jetzt noch viele andere Stellen vorlesen aus den Pastoralbriefen. Also es sind hier Irrlehren, die in die Gemeinde hineindringen, die Person und das Werk Jesu betreffend und sinnlose Diskussionen über nebensächliche Streitfragen. Eine klare Orientierung an Jesus hilft uns, diese Dinge richtig einzuordnen und damit richtig umzugehen. Den Widerspruch aus der Welt müssen wir erdulden. Den Widerspruch, der in der Gemeinde sich gegen das Evangelium errichtet, müssen wir bekämpfen. Und alles in allem müssen wir mit Jesus das Kreuz tragen, der die Schande als etwas Geringes betrachtete, sagt der Hebräerbrief, ne, der die Schande gering achtete. Und deswegen sagt der Apostel, lass den Mut nicht sinken. Also wenn die Welt uns verspottet und unseren Glauben für lächerlich hält, lass den Mut nicht sinken. Jesus hat es nicht anders erlebt. Wenn Spaltungen und Verwirrungen in die Gemeinde eindringen, das ist am mühseligsten, finde ich. Weil gerade wenn man so unterwegs ist mit Leuten, die man lange kennt, auf einmal treten die da auf und es kommen Sachen rein, wo man sagt, das ist doch alles nicht richtig und dann muss man sich vielleicht trennen. Das ist viel schmerzhafter, viel schwieriger. Passion heißt Leiden. Und wir hatten gesehen, dass das ganze Leben Jesu Leiden war. Er litt unter diesem permanenten Widerspruch. Dieser Widerspruch gehört also wesenhaft zum Evangelium hinzu, beziehungsweise zur Person Jesu, ein Zeichen, dem widersprochen wird. Dieser Widerspruch lässt sich nicht durch Argumente brechen. Der Widerspruch verstummt auch da nicht, wo vollmächtige Zeichen getan werden. Der Widerspruch ist ein Mittel der Erziehung und der Glaubensprüfung. So sagt das nämlich der Hebräerbrief. Gott erzieht uns, wie Kinder erzogen werden. Der Widerspruch ist ermüdend. Wir würden gerne das hinbekommen, dass der Widerspruch verstummen muss, weil wir gerne unsere Ruhe haben möchten. Aber zur Nachfolge Jesu gehört eben einfach dieser Widerspruch hinzu, ihn zu erdulden, den von außen, aber auch den innerhalb der Gemeinde. Und wir müssen sehr darauf achten, dass Gott am Ende nicht auch über uns das Urteilen fällen muss, sie sind ein Haus des Widerspruchs. Das ist die Aufgabe jeder Gemeinde, dass nicht Gottes Urteil am Ende heißt, sie sind ein Haus des offenen Widerspruchs gegen meine Weisheit oder ein Herz des Widerspruchs, sondern dass wir uns beugen und von ihm lernen. Denn Christus sagt, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.